Wir sind ja in dieser Predigtreihe jetzt bald mittendrin, nächsten Sonntag dann ganz mittendrin und heute geht es um das Modellvolk. Ich möchte noch einmal etwas anknüpfen, wenn wir so die ganze Geschichte anschauen, am Anfang und am Schluss, diese Vollkommenheit, die ersten und die letzten zwei Kapitel der Bibel, da ist alles ohne Sünde, ohne Streit, ohne Probleme. Und dann steht ja, dass Gott alles sah, was er gemacht hatte. Und es war sehr, sehr gut. Gott schenkt dem Menschen alles, was er braucht. Ein Paradies, ein wahres Paradies. Ja, der Mensch hat es wirklich gut. Gott hat dem Menschen einfach eine Grenze gesetzt, hat gesagt, es ist besser für euch, wenn ihr nicht beurteilen müsst, was gut und böse ist. Das überfordert uns ja auch immer. Immer das Richterspielen, oder? Die einen machen das als Hobby und die anderen leiden dann darunter. Das ist so schwierig. Gott wollte das nicht. Und die ersten Menschen, die waren so fast wie Kinder, so unbefangen und konnten einfach das Leben genießen. Aber das hat einem dann nicht gepasst. Der Satan hat dann die Schlange delegiert. Oder sich missbraucht und dann kam der Sündenfall, Ungehorsam, Misstrauen, Neid, Mord und Totschlag sind dann die nächsten Stufen und dann ja die große Katastrophe im Kapitel 5 steht, dass alles, was die Menschen taten und dachten und planten, nur böse war. Das ist so eine Katastrophe. Zum Glück gibt es immer die Ausnahmen. Gott hat dann ja, das ist dann etwa so, wie es weitergeht. Genau, machen wir mal weiter. Gott hat dann einen Rettungsplan organisiert. Zum Glück gab es die Ausnahme, das war der Noah. Der Noah hat bewiesen, man kann so leben, wie es Gott will. Aber es war einer von vielen. Und alle anderen waren schrecklich. Aber dieser Gedanke zieht sich durchs ganze Alte Testament. Nach der Sintflut wieder ein neuer Bund, wieder ein Neuanfang und die Menschen begannen wieder sehr gut, aber dann wieder diese Rebellion gegen Gott. Man wollte sein wie Gott, sie haben einen Turm gebaut, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Und Gott musste die Menschen dann die Sprache verwirren, damit die Menschen sich über die ganze Erde zerstreuten. Und seitdem haben wir das, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Volksgruppen, wir und die anderen, oder? Und seitdem gibt es Stammesfehden und Streit und Krieg und wieder Frieden und wieder Krieg und wieder Probleme. Ja, das ist unsere Welt. Und die ganze Geschichte sieht ziemlich düster aus. Man könnte meinen, die ganze Geschichte, die Gott mit den Menschen gemacht hat, ist eine Geschichte des Misserfolgs. Kommt es euch nicht manchmal auch so vor, wenn ihr in der Bibel lest? Die Geschichte des Misserfolgs. Gott hat alle Voraussetzungen gegeben, es liegt nicht an Gott. Gott hat den Menschen wunderbare Begabungen gegeben, die Fähigkeit, um friedlich zu leben, um Begabungen zu nutzen zum Guten. Aber wir müssen nur die täglichen Nachrichten anschauen und wir merken, der Mensch macht es immer wieder anders. Ja, und dann beginnt Gott ganz neu mit einem Mann, mit Abraham. Er ruft ihn heraus, zuerst von Ur in Chaldäa nach Haran und dann in dieses Land, das wir heute Palästina, Israel nennen. Gott ergreift wieder die Initiative. Hat Gott fast resigniert und gesagt, ja, die ganze Welt, das geht nicht mehr. Die muss sich irgendwie dem Schicksal überlassen, ich beginne mit einem einzigen. Ist eigentlich verrückt, aber es ist so. Mit einem einzigen, mit einem Modellvolk beginnt Gott eigentlich. Und er sagt dann zu diesem Mann, zu diesem Abraham, er soll aus seinem Land gehen, aus seiner Verwandtschaft, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er sagt nicht dort und dorthin und ich gebe dir GPS mit und du weißt dann wohin, sondern ja, schon GPS, aber anders. Gott sagt einfach, ich zeige dir, geh einfach und ich zeige dir dann wohin. Was bedeutet das? Es bedeutet, Gott macht etwas Neues. Jetzt geht es darum, dass ein Mensch Gott vertraut. und aus dem Vertrauen heraus auch das tut, was Gott will. Es geht immer um Vertrauen und Gehorsam. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel, durch, vor allem durch das Alte Testament, aber eigentlich durch die ganze Bibel. Er verspricht ihm auch den Segen. Ich will dich segnen. Und er sagt dann auch, dass der Segen für die ganze Welt einmal sein will. Und dir sollen einmal gesegnet sein, alle Generationen oder alle Völker auf Erden. Gott schließt einen Bund auf der Grundlage des Vertrauens, des Glaubens. Und wenn ihr das so anschauen, Gott hat sein Modellvolk wirklich in die Achse von drei Kontinenten hineingesetzt. Da treffen sich eigentlich drei Kontinente in diesem Land. Hier der Kontinent, sieht man es? Afrika, Europa, hier Asien. Und hier ist eigentlich so der einzige Durchgang. Und auch hier, ja, hier Europa, Asien gäbe es noch andere, aber es ist wirklich das Dreieck, der Punkt dreier Kontinente. An diesen Angelpunkt setzt Gott nun sein Modellvolk. Und ja, Abraham erlebt das, diese Schule des Vertrauens. Gott gibt ihm eine wunderbare Zusage. Schau zum Himmel, zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Natürlich nicht. Und sagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein, dass man sie nicht mehr zählen kann. Und die meisten von euch kennen die Geschichte, denke ich mal. Ja, wie viele Kinder hat denn Abraham gehabt? Ja, zuerst hatte er dann Ismael und dann den Isaak und am Schluss hat er noch einmal geheiratet und noch mehr Kinder gehabt, aber es war nur ein Sohn der Verheißung, nur ein einziger Nachkomme, der diese Verheißung weiterführen konnte. Und dann hat Gott ihn noch geprüft, dass er diesen Sohn opfern sollte. Gott hat dann ein stellvertretendes Opfer bereit gehabt, einen Widder, der sich verfangen hat im Gebüsch, und Abraham musste seinen Sohn nicht schlachten, aber es war schon extrem. Abraham sieht noch so wenig von der Erfüllung. Gott hat ihm Wunderbares versprochen, das ganze Land wird dir gehören. Das Einzige, was Abraham am Schluss seines Lebens gehört hat, war ein Friedhof. Der hat er gekauft für seine Frau. Das war sein einziger Besitz und das hat er noch gekauft. Bezahlt. Und die ganze Zusage hat er zeitlebens nicht erlebt. Gott hat ihm aber dann auch schon etwas offenbart, das ist interessant. Gott sprach zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Das hat Gott schon Abraham zugesagt. Und hier diese ägyptische Zeichnung, die das zeigt, diese Sklaverei, das war ja wirklich eine dunkle Geschichte. Und angefangen hat die ganze Geschichte dann Abraham, Isaak und dann Jakob. Isaak hatte auch nur zwei Söhne, Esau und Jakob, und nur einer von denen war der Träger der Verheißung. Und erst bei Jakob und seinen 12 Söhnen, da entwickelte sich dann langsam das Volk, breitete sich etwas aus. Und jetzt hat er sich mal wieder irgendwie aufgehängt. Was ist jetzt los? Ja. Okay, hier sehen wir eine Zeichnung oder ein Bild, wie der jüngste, respektive zweitjüngste Sohn Josef verkauft wird nach Ägypten. Und das war ja auch eine besondere Rettungsaktion von Gott. Aber wieder, Gottes Rettungsaktionen, die gehen immer irgendwie unten durch. Es ist immer eine Schule von Geduld und Warten und Vertrauen und trotzdem dranbleiben. Das zieht sich einfach durch. Josef, er war der Retter für seine Familie, aber zuerst war er als Sklave verkauft nach Ägypten. Erst Jahre später, nach der ganzen Schule, wurde er dann der zweithöchste in Ägypten. Und die ganze Familie kam dann nach Ägypten. Es steht hier, dass es 70 Seelen waren, 70 Personen, die nach Ägypten zogen. Das war noch eine größere Sippe, oder? Da kann man noch, kennen wir zum Teil auch so bei der goldenen Hochzeit, die ganze Familie, 70 Personen, gibt es in der Schweiz auch noch, oder? Also nicht bei uns, aber. Ja, das war eine richtig flotte Sippe. Und dann waren sie in Ägypten und dann kommt die Sklaverei, wie schon angetönt, die dunkle Zusage erfüllt sich. 400 Jahre ungefähr ist das Volk Israel in Ägypten. Der erste Pharao, der war dankbar für Josef und dann kam ein Nachfolger und dann war es vorbei mit den Privilegien. Das Volk Israel breitete sich aus, wurde immer stärker, die Ägypter bekamen Angst und unterdrückten dieses eingewanderte Volk, weil es ihnen zur Bedrohung geworden war. Und dann das Schreien dieses Volks zu Gott. Und Gott hat wieder einen Rettungsplan. Es beginnt mit einem Baby, mit Mose, der im Nil in einem Kästchen ausgesetzt war und die Tochter des Pharao findet ihn, zieht ihn dann auf am Hof in Ägypten und er wird zum Retter. Wunderbarer Rettungsplan, aber wieder. Ja, wunderbarer Rettungsplan. Wie lange ging das bis zur Rettung? 80 Jahre! Mensch, ist das wieder eine Geduldsprobe. Gott hat einen klaren Rettungsplan und wir wollen das. Ja, super, tack, morgen schon. Gott hat etwas andere Pläne. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich gut. Haben unsere Väter schon gesagt. Ja, und dann kommt dann tatsächlich 80 Jahre später die Rettung. Mose muss aber zuerst fliehen in die Wüste. 40 Jahre lang ist er dort. Und dann kommt er zurück und dann kommt die große Erlösung, der Auszug aus Ägypten. Hier eine Zeichnung vom Durchzug durchs Rote Meer. Und dann hat Gott dem Volk Israel auch Gesetze gegeben, hat ihnen gezeigt, wie sie leben sollen. Er hat sich ihnen offenbart. Die haben Gottes Herrlichkeit gesehen und gehört, das hat gedonnert, die hatten Angst, denen war die Furcht in die Knochen gefahren, weil sie merkten, das ist ein Gott, der mächtig ist. Er hat sie auch mächtig aus Ägypten geführt. Und diesen Gott muss man ernst nehmen. Das wollte Gott auch, dass sie ihn ernst nehmen, dass sie ihm vertrauen, dass sie deshalb auch gehorsam sind. Und Gott hat das auch wunderbar ausgedrückt, als er sagte, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten all seine Gesetze, so wird er dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott offenbart sich als der Arzt, als der Retter, sogar als der Vater des Volkes Israel. Und Gott schließt am Sinai einen Bund mit dem Volk. Einen Bund im Zusammenhang mit dem Gesetz, das er ihnen gegeben hat. Und er führt sie durch die ganze Zeit hindurch. Und am Schluss, im 5. Mose, das ist am Ende dieser Wüstenwanderung nach 40 Jahren, da sagt Gott zu ihnen, so haltet sie, also die Gebote, und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie all diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das? Ein herrliches Volk! Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns? Jahwe, der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Das ist so der Anfang vom Schlussplädoyer von Mose zu seinem Volk. Nachher kommen dann die 10 Gebote noch einmal wiederholt. Ja, hier sehen wir, Gott hat das wirklich als Modell gedacht. Da ist ein Volk, das so lebt, dass alle rundherum nur staunen können. Was für ein super Gesetz die haben, was für eine Gottesbeziehung die haben können, wie gut die es haben. Das sollen die Menschen auf der ganzen Erde, in der ganzen Umgebung, sollen die Völker das erkennen können. Und es ging auch phasenweise sehr gut auf der Wüstenwanderung. Es gibt die wunderbaren Momente nach dem Durchzug durchs Rote Meer, als sie Gott lobten und dieses Lied anstimmten und Miriam mit dem Tamburin vorausging und die Frauen im Lob anleitete. Ja, da haben sie gestaunt. Da haben sie gesagt, wir wollen Gott dienen, wir wollen ihm vertrauen. Und wir kennen die Geschichte, viele von uns kennen die Geschichte. Es ging dann immer wieder durch diese Tiefs. Dann kam wieder eine Prüfung. Sie hatten Durst und kein Wasser. Und dann, anstatt zu beten und zu bitten, haben sie wieder gemurrt und reklamiert und gemotzt. Und dann hat Gott ihnen wieder die Hilfe gegeben. Und dann kam wieder die nächste Prüfung. Dann haben sie wieder rebelliert und gemotzt und gemacht. Zum Glück sind wir nicht so, gell? Ja, ich erwische mich oft auch in diesem Verhaltensweise drin. Statt Vertrauen immer wieder dieses Reklamieren und, ach ja, 40 Jahre mussten sie durch die Wüste. Es gab immer wieder wunderbare Beispiele. Mose ist so ein herausragendes Beispiel, wie er immer wieder für das Volk eingestanden ist. Als sie das goldene Stierbild anbeteten und Mose war so zornig, dass er selbst die beiden Gesetzestafeln zerschmiss aus lauter Frust und Wut. Gott hat ihm dann gesagt, er muss zwei neue Tafeln selber dann herstellen und Gott hat sie wieder beschrieben mit den Geboten. Und Mose hat gebetet, dass Gott durch seinem Volk gnädig ist, weil Gott hat, ist es verleidet, er wollte das Volk umbringen. Und Mose ist da reingestanden. Also es gibt immer wieder Menschen, die beweisen, dass es möglich ist, Gott zu vertrauen. Oder ich denke an die Kundschafter, den Josua und den Kaleb, die Gott vertrauten und sagten, das kommt gut, ja, Gott ist mit uns, wir werden siegen. Und was sagen die anderen? Die anderen sagen, das sind riesige Städte, das sind Probleme. Ich sage, das sind Probleme, da sind große Menschen, die sind riesig, da haben wir keine Chance. Wir sind uns vorgekommen wie kleine Heugümper. Salips. Und sie haben uns auch so angeschaut. Und wir haben keine Chance, gehen wir zurück nach Ägypten. Und Gott hat wieder eingreifen müssen da und hat gesagt, so fertig, jetzt geht's 40 Jahre durch die Wüste. Und die ganze Generation, die aus Ägypten auszog und schon 20 war, musste in der Wüste sterben. Außer Josua und Kaleb, die beiden, die geglaubt haben, die konnten ins verheißene Land. Und kein anderer konnte ins verheißene Land. Das war die Wüstenwanderung. Eine richtige Schule. Klar, ich verstehe das. Die waren Sklaven in Ägypten. Und ein Sklave, der kann nur, der funktioniert nur auf Druck. Mit Zuckerbrot und Peitsche, oder? Und Gott wollte ein mündiges Volk, das vertraut und deshalb gehorsam ist. Und das brauchte einen ganzen Generationenwandel, bis das dann funktionierte. Und ich sage euch, am Schluss sind sie ins verheißene Land gekommen und es hat weitgehend funktioniert. Seht mal, was hier steht. Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte. Und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er an Israel getan hatte. Ja, es ist möglich. Es funktioniert. Das Volk dient Gott. Und es geht ihnen gut und sie leben dieses Modell, dass alle rundherum nur staunen, was ist das für ein geniales Volk. Es ist möglich, der Beweis ist erbracht, Gott hat nicht einen Fehler gemacht, Gott hat es gut gemacht. Ja. Und auch, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, das ist die Bezeichnung, dass sie gestorben sind, kam nach ihnen eine andere Generation auf, die den Herrn nicht kannte, noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Ja, Gott hat ihnen immer wieder gesagt, ihr müsst alles, was ihr erlebt habt, unbedingt euren Kindern und Enkeln erzählen, dass die das auch miterleben. Und hat ihnen Feste gegeben, dass sie jedes Jahr sich erinnern an die großen Taten Gottes. Aber das ist eben so schwierig, was die Großeltern erlebt haben. Von dem können wir auch nicht leben. Wir können nicht mal von dem leben, was wir vor 10 Jahren an großen Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Das ist schon lange her. Und das ist genau das Problem. Und dann steht da, taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel und dienten den Baalen, das sind diese schrecklichen Götzenfiguren, denen lebendige Opfer, Kinderopfer zum Teil, dargebracht wurden. Und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von dem Gott, Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Natürlich war das lustig mit diesen Feiern, die die Völker rundherum machten. Die hatten, die meisten von diesen Völkern hatten große, rauschende Feste mit viel Alkohol und mit sexueller Ausschweifung. Das gehörte dazu. Es gab bei vielen Völkern Tempelprostitution das war schon irgendwie, da kann man seine Lust so richtig ausleben. Gott wollte, dass sein Volk nicht zügellos lebt. Fröhlich ja, aber nicht zügellos. Aber die Menschen, die suchen immer wieder den Kick und immer wieder das Negative. Es ist wirklich zum Heulen. Es kann frustrieren. Ja, und wir sehen, solange die Führung gut ist, läuft's gut. Solange Mose das Volk führte, und für das Volk einstand, kamen sie immer wieder zurück zu Gott. Es gab zwar viele Probleme und viele Sanktionen und Strafaktionen von Gott auch, aber sie blieben treu. Solange Josua lebte und die ganze Generation, die noch die Wüstenwanderung erlebt hatte, es ging gut. Gott hat ja auch die Menschen eingesetzt, damals die Priester, die zwischen Gott und dem Volk standen. Und Gott hat das immer wieder versucht, und dann sehen wir das Buch Richter, wie es geht, die das Buch Richter kennen, ist immer der gleiche Rhythmus. Das Volk Israel verließ den Herrn, diente wieder anderen Göttern, dann ging es ihnen wieder schlecht, Missernte, sie wurden wieder überfallen, sie wurden wieder versklavt, und dann schrien sie zum Herrn, und Gott schickt wieder einen neuen Retter, einen Richter, der sie rettet, dann geht es ihnen wieder gut. Und oft steht, solange der Richter lebte, ging es gut. Und als er dann gestorben war, ging es wieder runter. Und ich weiß nicht, wie oft, über 10 Mal gibt es im Richterbuch dieses Auf und Ab. Und immer wieder dieser gleiche Rhythmus. Gott hat dann wieder einen Neustart gemacht mit Samuel. Samuel war wieder so einer, gell? Als er geboren war, war es Katastrophe. Eli und seine Söhne, auweia, wie schlimm war das? Die hatten sogar Tempelprostitution in Israel. Und die Priester haben da mitgemacht. Schrecklich, diese Söhne des Eli. Und dann kam Samuel als kleines Kind. Gott redet zu ihm und es gibt einen Neubeginn. Und Samuel vertraut Gott auf vorbildliche Weise. Wir lesen praktisch von keinem einzigen Fehltritt von Samuel. Der hat wirklich bewiesen, dass man Gott so dienen kann. Und Israel wollte dann einen König, weil die anderen rundherum haben auch einen König. Und das ist doch schön, wenn man den so sieht mit seinem Krone und seinem ganzen Prunk und dem zujubeln kann. Die wollten das auch. Gott hat ihnen einen König gegeben und der erste war dann nicht so toll. Das war Saul. Und dann kam David. David wieder als Muster eines Mannes, der durch die Lebensschule geprüft war. Der war ja schon Hirte als Kind und hat den Psalm 23 wahrscheinlich sehr früh geschrieben, weil er seinen Gott so als Hirten erlebte, weil er wusste, was das bedeutet. Und er hat Kämpfe gehabt gegen Löwen und Bären und Gott hat ihm geholfen und er wurde eine starke Persönlichkeit im Vertrauen zu Gott, im Glauben. Und er hat dann das Volk Israel geführt auf eine Art, die wirklich vorbildlich war. Nicht ganz fehlerlos, aber immer wieder zu Gott zurückgekehrt. David war das ganz große Vorbild für Israel. Immer wieder werden die Könige nachher verglichen mit David. Und dann Salomo, sein Sohn. Unter Salomo war Israel wirklich das, was es eigentlich sein sollte. Ein herrliches, großes, starkes Volk mit allem Drum und Dran. Und als der Salomo reich war und satt und alles hatte, dann ist irgendwie, weiß auch nicht, war es ihm zu langweilig? Auf jeden Fall ist er dann so langsam, Schritt um Schritt, unmerklich von Gott weggekommen. Er hatte sehr viele ausländische Frauen, das waren so seine Trophäen im Harem, oder? Und seine lebendigen Friedensverträge mit den Nachbarn, darum hat man das gemacht. Und die hatten dann ihre speziellen Götzenfeste und Salomo hat begonnen, damit zu machen. Und sein Herz wurde abgewendet von Gott. Und nachher unter den ganzen Königen von Israel lief es wieder ähnlich. Furchtbar. Ähnlich wie im Richterbuch. Immer wieder dieses Auf und Ab, dieses Auf und Ab. Dann kam wieder ein König, der wirklich Gott treu war, wie Hiskia oder Josia. Und es ging wieder gut und in der nächsten Generation ging es wieder runter. Wirklich vieles frustrierend. Gott hat dann Israel... Ja, hier sehen wir so etwas, die ganze Linie mit den, hier mit dem Gesetz, mit dem Bund, mit dem Gesetz, mit den Richtern und Königen. Und Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr ungehorsam seid und da festhaltet, dann werdet ihr nicht im Land bleiben können. Dann geht das schief. Und die ganzen Propheten haben immer wieder gerufen, kehrt um zu Gott. Und sie haben es nicht begriffen. Und dann wurde Israel, zuerst wurde ja geteilt und dann wurde zuerst das Nordreich und dann auch das Südreich ins Exil nach Babylon, respektive Assyrien, weggeführt. Und sie mussten dort eine lange Zeit bleiben. Und Gott hat sie wieder zurückgeführt. Immer wieder dieses Auf und Ab. Ja, und dann nächsten Sonntag werden wir anschauen, dass Gott selber Mensch wird. Was das bedeutet. Und wenn wir jetzt noch einfach die Linie weiter betrachten, dann sehen wir hier, bevor etwa 400 Jahre, nicht ganz, mal ungefähr, bevor Jesus auf die Welt kam, kam Israel wieder ins Land unter Esra, Nehemia. Diese Geschichten sind wunderschön. Sie haben wieder Gott gedient und dann wurden sie von den Römern unterdrückt und das war eine riesen Blamage auch. Und dann später im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, Israel wurde in alle Länder zerstreut, bis 1948 der Staat Israel wieder gegründet wurde. Ist eine sehr, sehr lange Zeit, wo der Israel als Staat, als Volk nicht mehr existierte. Ich möchte einfach zusammenfassen, hier diese Kurve. Schon in Ägypten war das so, im Buch Richter lesen wir das x-mal, im Buch der Könige oder Chronik lesen wir das x-mal, der Schrei zu Gott. Gott rettet, schickt einen Retter, der sie da herausholt, dann gibt Gott ihnen wieder neue, klare Regeln, verhaltet euch so und so und so und sie vertrauen, sind Gott treu und es geht aufwärts und es geht gut. Und immer wieder geht's abwärts, wieder die Unzufriedenheit, die Rebellion. Ja, wenn es dem Menschen zu gut geht, dann wird es ihm irgendwie zu wohl. Ist schon schade, dass es so ist. Aber es ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir bei uns ja auch beobachten. Wir brauchen, glaube ich, immer so ein gewisses Maß an Belastung brauchen wir wahrscheinlich. Sonst leben wir ab. Ich habe gerade diese Woche mit jemandem gesprochen. Für uns bedeutet das Maß an Belastung einfach, dass wir mit sehr vielen Menschen unterwegs sind und sehr viel Lasten von Menschen mittragen. Manchmal kann einem das fast erdrücken. Ich muss sagen, wir selber haben praktisch keine Probleme. Es geht uns gut, wir haben keine finanziellen Sorgen, es geht uns körperlich gut. Wir haben auch nicht die ganze Zeit Streit, wir können relativ friedlich zusammenleben als Ehepaar und im Haus. Es ist eigentlich alles wunderbar, aber wir haben ein Maß an Not, an Leid, an Last, das wir einfach mittragen. Und ich merke, das hält mich auf dem Boden. Das braucht es eben. Wir Menschen, wir ertragen es gar nicht, wenn es uns zu einfach alles nur gut geht. Aber ich sage euch, das ist eine gute Sache. Du brauchst nicht eigene Probleme. Trag die Probleme der anderen, da brauchst du keine eigenen mehr. Das ist wirklich ein gutes Geheimnis. Aber das Volk Israel, es hätte eigentlich immer im Höhepunkt seiner Karriere, hätte es seinen Auftrag erfüllen sollen, für die anderen Völker ein Segen zu sein. Aber sie haben dann nur selber genossen, was sie hatten, und es ging bald in der nächsten Generation wieder abwärts, und eben das wiederholt sich x-mal. Ja, und diese Erlösung, die Gott immer wieder geschenkt hat, die ist eben eine äußerliche Erlösung. Sie basiert aufgrund von klaren Regeln und von Menschen, die diese Regeln auch durchsetzen. Und so hat es funktioniert. Wenn Gott das Volk gerettet hat, sie haben seine Macht gespürt, sie haben ihm vertraut und sie hatten Führungspersonen, die das auch durchsetzten, dann ging's. Aber es war nicht eine Erlösung des Herzens. Und deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben und deshalb feiern wir auch heute Abendmahl, weil da eine ganz andere Qualität von Erlösung geschenkt wurde. Eine Erlösung, die uns nicht nur äußerlich erlöst, sondern die im Herzen anfängt. Und ich denke, als Übergang, bevor wir das Abendmahl feiern, wollen wir einfach miteinander ein paar Lieder singen, die das eigentlich für sich selber reden und untermalen. Ich möchte noch beten, aber ihr dürft schon nach vorne. Ja, danke Jesus, dass du eine bessere Erlösung geschaffen hast für uns. Eigentlich wäre die Erlösung im Alten Testament schon vollkommen gewesen, wenn nicht das menschliche Herz so verkehrt wäre. Danke, hast du es nicht aufgegeben. Danke, machst du weiter, auch mit uns, bis ans Ziel. Amen.